Kokos und Kekse, der Familux-Podcast.
Ja, hallo liebe Christina. Mit dir haben wir heute einen sehr, sehr besonderen Gast bei uns. Du bist schon einen recht harten Weg schon gegangen in der Vergangenheit. Und ich glaube, dieser Weg hat dich aber jetzt hierher geführt, wo du heute bist. Magst du uns ein bisschen was erzählen über dich?
Ja, ich glaube, online kennt man mich vor allem unter dem Namen Happy Dings. Das ist mein Unternehmen, meine Marke, die ich gegründet habe nach meinem Burnout 2017. Also ich hatte 2016 einen Burnout oder eigentlich im Endeffekt eine mittelschwere Depression. Das wird dann immer so ein bisschen Burnout genannt. Ich glaube, erstens, weil es nicht so hart klingt. Mhm. Und zweitens, weil es einfach auch so ein bisschen, glaube ich, auf eine Depression anspielt, die halt aus lang anhaltendem Stress auch so eine Erschöpfungsdepression. Also es war nicht chronisch bei mir, sondern es war einfach aufgrund von ganz vielen Sachen, die in meinem Leben passiert sind, die ich schon lange mit mir rumgeschleppt habe, wo dann 2016 gar nichts mehr ging. So Ängste, da beschäftige ich mich ja auch viel auf meinem Account damit, die hatte ich eigentlich schon immer, also schon als Kind. Ich war ein sehr ängstliches Kind, das habe ich so mitgezogen, auch durch mein Erwachsenenalter. Ich habe dann immer trotzdem irgendwie meinen Weg gefunden und das hat mich jetzt nicht so beeinträchtigt. Also wenn ich mir denke, wie ich heute lebe, hat es mich total beeinträchtigt, aber irgendwie das kannte ich so. Aber diese Depression, das war schon was mich halt völlig aus der Bahn geworfen hat, wo ich dann auch nicht mehr arbeiten konnte und wo ich dann erstmal, ich glaube, ein Jahr fast krankgeschrieben war. Mhm. Und dann habe ich mich eben im Sommer, Herbst 2017 quasi mich selbstständig gemacht mit Happy Dings. Und da habe ich eigentlich zuerst angefangen zu basteln, witzigerweise. Und ich hatte dann so einen Slogan, nimm dein Glück selbst in die Hand. Und habe dann gebastelt, weil mir das total gut getan hat, irgendwas Kreatives mit den Händen zu machen. Mhm. Und dann habe ich über meinen Weg so erzählt. Und dann habe ich gemerkt, wow, krass, die Menschen interessiert es viel mehr, wie ich es aus der Depression wieder rausgeschafft habe, wie ich die Ängste loslassen konnte, dass ich dann irgendwie immer mehr dazu gemacht habe. Ja, und heute machen wir Workshops zum Thema mentale Gesundheit mit Ärzten, mit Psychiatern, mit Psychologen. Es gibt einen Mitgliederbereich mit über 950 Mitgliedern, was total irre ist. Stark. Wir haben einen Online-Shop, also wir machen irgendwie total viel. Und das ist echt, alles aus so einer Krise im Endeffekt entstanden.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du sehr, sehr viel Info da reingepackt. Also wenn wir jetzt nur mal ganz am Anfang starten, du warst damals beruflich noch nicht selbstständig.
Nein.
Warst Angestellte oder was war deine Arbeit?
Genau, ich war
damals
Chefredakteurin bei einem kleinen Verlag in München. Das war eine Fachzeitschrift, das kennt jetzt auch keiner. Gibt es auch gar nicht mehr, die Zeitschrift. Und da war ich Chefredakteurin. Und es war jetzt nicht so klassisch dieser Stress im Job oder so. Mhm. Weil man ja oft denkt, ja, Burnout-Stress im Job so. Sondern ich glaube, es war eher bei mir so, ich war da ganz lange. Nach meinem Studium war das der erste Job. Also ich habe Soziologie studiert und bin dann gleich dahin und habe dann halt 10 Jahre mehr oder weniger dasselbe gemacht. Also nicht ganz, weil ich natürlich ein bisschen aufgestiegen bin, aber schon mehr oder weniger dasselbe. Und ich glaube, ein Ding war einfach, ich hätte mal was Neues gebraucht so für meinen Geist, weil wenn ich heute ich kenne mich besser als damals so und ich bin halt total der kreative Mensch, ich bin total freiheitsliebend. Ich bin überhaupt nicht der Typ für ein Angestelltenverhältnis.
Und du konntest es damals gar nicht so ausleben vielleicht,
genau,
aber wusstest es bis dahin auch noch nicht, dass das deine Stärke vielleicht auch ist oder dass
also
du das gerne machst.
Das nie hinterfragt. So. Und das ist halt einfach das, was ich so krass gelernt habe. Ja, das muss man lernen, weil ich glaube, das kommt natürlich auch aus der Kindheit, aus bei den verschiedenen Erlebnissen, dass man gar nicht mehr so seine eigenen Gefühle und Wünsche spürt, sondern dass man sich immer nach den anderen richtet oder dann immer dieses, was machen denn die anderen? Ja, das mache ich dann auch, das macht man halt so. Und ich weiß auch noch, jetzt bezüglich des Jobs, da hat mich mal einer gefragt und hat gemeint, ja, irgendein Bekannter in so einem Smalltalk eigentlich, ja, was machst du beruflich? Dann habe ich so erzählt und er so, ja, und bist du glücklich? Und ich so, ja, schon alles so ganz okay oder ganz cool so. Und er so, ja, aber kann ja nicht der Anspruch sein. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, gibt es vielleicht noch was, wo ich jeden Morgen aufstehe und mir denke, geil, nichts Schöneres als das zu tun. Und das hatte ich ja damals auch nicht so auf dem Schirm, aber das war jetzt, sage ich mal, auch das kleinste Problem. Ich glaube, das was hat sich bei mir so über Jahrzehnte so auch angestaut. Also ich glaube, so ein Burnout kommt selten von heute auf morgen, sondern das ging eigentlich schon über Jahrzehnte los. Ich hatte da echt so 3 ziemlich schwere Trennungen auf 10 Jahre, sage ich mal, so, die nicht so toll waren, wo es aber dann immer wieder ging. Ja, aber ich glaube, das hatte ich dann auch noch so im Rucksack sozusagen.
Und
dann,
ganz verarbeitet vielleicht.
Ja, oder einfach, ja, unschöne Erlebnisse. Mhm. Und dann halt immer dieses Thema Nein sagen, Grenzen setzen. Also was ich heute auch noch merke, weil ich halt viel bewusster bin und natürlich auch viel mehr mit mir selber in Kontakt, ich kann das nicht so gut, dieses andere enttäuschen.
Ja.
Also dieses, ich hatte auch krasse Schlafstörungen und ich glaube, das war dann auch, was mich so richtig in die Depression geritten hat, weil ich nicht mehr geschlafen habe. Und dann hatte ich Angst, dass ich nie wieder schlafen kann und habe mir da wirklich so totale Horrorszenarien ausgemalt, die halt einfach nicht eintreffen. Mhm. Aber trotzdem, ich lag halt nachts wach, Herzrasen, Panik und dann immer dieses, oh Gott, was ist, wenn ich dann morgen nicht leistungsfähig bin?
Was wäre, wenn?
Und dann die anderen halt zu enttäuschen. Also gar nicht mich selber so, sondern dieses, ich kann mich nicht ausruhen, ich darf mich da nicht ausruhen, ich muss dann dem und dem, was denken die dann, wenn ich sage, boah, ich bin so müde, ich kann nicht kommen oder so. Und ich merke das spannenderweise heute auch noch, manchmal auch jetzt, wenn wir im Urlaub sind oder so, ne, wenn ich dann merke, ich schlafe vielleicht die erste Nacht nicht ganz so wie zu Hause, kommt das dann auch wieder, oh, und dann sind meine Kinder, die wollen ja dann morgen auch ein Programm haben und mein Mann, dem kann ich dann auch nicht sagen, ich bin müde und sowas, wo ich mir dann einfach auch, natürlich kann ich sagen, ja, wir können uns abwechseln, dass man sagt, du, ich leg mich mal Mittag eine Stunde, dann mach du vielleicht Nachmittag oder so. Also ich denke halt viel lösungsorientierter heute, aber dieses Gefühl so, ja, andere zu enttäuschen im Endeffekt, ne, so in diese Richtung, das ist spannend, so, weil ich das
natürlich immer noch begleitet dich auch heute immer wieder mal.
Auf jeden Fall.
Aber du gehst jetzt bewusster mit der Situation um oder ist... Genau. Fällt dir jetzt auch leichter, einfach mal zu sagen, hey, ich bin im Urlaub, ich kann jetzt auch mal eine Stunde schlafen. Es ist in Ordnung und stehst jetzt wahrscheinlich einfach mehr für dich ein als früher, oder?
Ja, und ich glaube vor allem, was auch wichtig ist zu sehen, dass die anderen, ich glaube am Ende ist es ja diese Angst, ich weiß nicht, verlassen zu werden so oder abgelehnt zu werden oder ja, irgendwie so eine Angst ist es ja, die haben wir ja alle.
Klar,
und deswegen sagen wir ja nicht nein, oft, ne, weil wir denken, wir werden dann ausgegrenzt oder verlassen oder so, dass das halt auch stark übertrieben ist. Also, dass dich halt niemand verlässt, weil du einen schlechten Tag hast so, oder weil du dich halt in der Arbeit jetzt, ist ja nicht verlassen werden, aber ist dann halt eine ähnliche Angst, ne, dich da krank zu melden oder so. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig zu sehen, ja, dass Menschen einen halt wegen sowas nicht verlassen.
Mhm. Also ich glaube, muss man wahrscheinlich lernen, gell, indem man einfach ab und zu mal auch Nein sagt.
Ja, und vor allem das aushält, weil in meinen Kursen ist auch immer spannend, kriege ich das auch immer zurückgemeldet. Das ist natürlich total schwer, dieses Nein sagen. Und ich weiß auch noch, ich war dann in Therapie gesessen, habe gesagt, ja, ich habe jetzt da Nein gesagt. Und ich habe so krass ein schlechtes Gewissen, hätte ich das doch jetzt lieber doch nicht gemacht. So. Und dann meine Therapeutin, ja, aber darum geht's ja. Sie müssen das ja aushalten, weil genau deswegen haben sie ja nicht Nein gesagt. Natürlich ist das jetzt da.
Mhm.
Und das war auch so ein Ding, okay, krass, es fühlt sich halt jetzt nicht gut an.
Aber du warst trotzdem stolz auf dich, oder dass du es jetzt gemacht hast.
Genau, und es wird halt immer leichter.
Mhm.
Also es wird immer leichter, Nein zu sagen und das Gefühl wird immer weniger schlimm, sage ich jetzt mal.
Ja.
So ist es mit der Angst halt auch oft. Und das ist halt ja schon auch spannend irgendwo zu sehen.
Richtig spannend. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein Lernprozess auf jeden Fall. Du bist damals also in deinem Angestelltenverhältnis gewesen als Chefredakteurin. Und dann kam irgendwo so der Tag, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr, oder? Oder hat sich das, du hast ja gesagt, das ist eigentlich schon in der Kindheit, du warst ängstlich, es war immer wieder mal irgendwas Thema. Aber kam das dann wirklich von einem Tag auf den anderen, wo du gesagt hast, jetzt geht's nicht mehr, oder? Wie war das? Wann war der Tag?
Also es kam natürlich schon dieser Tag dann, wo ich mich krank gemeldet habe, aber das fragen immer viele, weil ich glaube, jeder denkt so, dieser große Knall, so dieses eine Erlebnis und dann konnte ich nicht mehr. Das kann ich im Nachhinein gar nicht mehr so festmachen. Dieser Zustand wurde halt einfach immer schlimmer. Am Anfang habe ich dann halt nur nachts diese Panik gehabt, dieses Schlafthema. Zum Schluss hatte ich dann schon morgens beim Aufstehen schon die ganze Zeit Unruhe und ganz zum Schluss war es halt so und dann habe ich mich krank gemeldet. Ich saß halt am Rechner und ich hatte permanent nur Angst. Der war halt richtig krass unter Strom und ich dachte, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann so nicht arbeiten. Mhm. Und dann habe ich halt in den Bildschirm reingeschaut und da war halt klar, okay, ich kann nicht mehr. Aber das ging dann auch noch ein paar Tage, sage ich mal, dass ich das gemerkt habe. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist halt echt das Ende erreicht. Aber da war dann gar nicht so dieses eine Erlebnis dann nochmal, sondern das waren einfach dann so ein paar Tage und irgendwann habe ich dann gesagt, so, ich melde mich krank. Da habe ich ja noch gedacht, ich melde mich mal 2 Wochen krank und dann, dann gehe ich wieder. Ich erhole mich mal, ich mal so ein bisschen. Und dann habe ich dann auch so 1000 Techniken ausprobiert und es wurde dann halt immer schlimmer. Und ja, das ist dann auch krass für Leute, die das noch nie hatten, weil ich hatte das ja auch noch nie, so zu sehen, wie bergab das dann auch geht, ne, mit so einer Depression und wie die Gedanken dann immer schlimmer werden und die Unruhe. Und ich wusste ja dann auch gar nicht, was tue ich jetzt. Ich bin dann schon zum Hausarzt, der hat mich dann auch krankgeschrieben, ne, schon sowas wie Burnout oder so, aber da war ich bei einem Therapeuten, das hat dann erst auch alles nicht so richtig funktioniert, dann wusste ich nicht, soll ich jetzt Tabletten nehmen, da habe ich mich dann super lange dagegen gewehrt. Mhm. Dann war ich eine Woche in der Tagesklinik, das hat mir irgendwie auch nicht so richtig geholfen. Also ich war total lost so und hatte überhaupt keine Ahnung, was mache ich jetzt, sondern ich hatte auch so Angst vor dieser Depression. Mhm. Also auch vor diesem, dass ich mir dachte, scheiße, ich habe jetzt echt eine Depression und ich hatte dann auch gar kein Wissen zu einer Depression. Ich dachte halt so, ja, das habe ich jetzt mein Leben lang, ich gehöre jetzt zu diesen Depressiven. Und man hat natürlich immer gehört, boah, der hatte Depression, vielleicht hat der Suizid begangen oder so, diese totalen Horrorgeschichten natürlich. Das hat mir halt dann so eine Angst gemacht. Und genau, dann war es, glaube ich, im November 2016, wo dann meine Tante gesagt hat, also irgendwas stimmt hier nicht. Sie hat auch das Gefühl, ich bin halt überhaupt in keiner guten Behandlung. Mhm. Und dann ist die mit mir zum Psychiater nach Würzburg gefahren damals. Der war schon sehr alt, so, der ist mittlerweile auch in Rente. und der hat dann wirklich auch gesagt, was zu tun ist. Und der hat mir dann Tabletten verschrieben, hat mir dann auch genau gesagt, so wird das jetzt genommen. Wenn Sie dann nachts immer noch aufwachen, machen Sie das, 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 das. Also richtig krass, so ein Plan. Ich wollte dann schon wieder diskutieren. Ja, ich wollte dann schon wieder, nein, aber ich muss doch bestimmt nicht, ich schaffe das auch hier und da. Und er hat dann meinen Zustand gesehen. Und es hört sich jetzt hart an, aber es war echt das Beste, was mir passieren konnte. Er hat gesagt, es wird jetzt so gemacht.
Aus Ende.
Ja. Also sie sind so in einem krassen, wie hat er das genannt, ich glaube Schraubstock, also so fett, sie können nicht mehr vor und zurück, das wird jetzt so gemacht und so. Und das war echt, der hat halt super viel Erfahrung auch, ne? Das war so ein alter, weiser Mann, auch mit so einem weißen Bart.
wie man es ihn vorstellt. Ja.
Und ja, das hat mir halt total geholfen. Aber ich glaube, da auch nochmal so dieses, wenn jetzt Leute zuschauen mit dem Antidepressiva-Thema, weil das, glaube ich, auch oft so ein Tabu ist. Auch, glaube ich, gerade bei Mamas, ne, auch so nach der Geburt oder mit Kindern alleinerziehend, was dann da alles so reinspielt, wo es ja auch oft zum Burnout kommt, möchte ich auch mal die Angst nehmen, dass man das eine Zeit lang mal nehmen kann. Man kann das auch wieder absetzen. Aber auch nicht, das ist jetzt die Wunderpille, weil das, glaube ich, auch viele denken. Mir ging es immer noch schlecht.
Es ist vielleicht unterstützend, oder? Ja. Aber es regelt jetzt nicht die Ursache des
überhaupt
Ganzen.
Nicht.
Aber es lenkt dich erstmal davon ab.
Genau, also bei mir, ich konnte halt schlafen, so einigermaßen. Das war halt bei mir schon Lottogewinn, sage ich jetzt mal erstmal. Mhm. Und dann ging es mir immer noch total schlecht. Und dann ging halt diese ganze Arbeit los, ne, dass ich auch, was ich auch heute mache, was ich an die Leute weitergebe. So. Also das hat mich nicht davor wie sagt man, beschützt oder nicht davor, also dass ich quasi die Arbeit mache so und gucke, was ist denn schiefgelaufen, wieso geht es mir eigentlich so schlecht? Also vielleicht gibt es so eine Wunderpille, ich habe sie nicht bekommen.
Vermutlich nicht.
Gott sei Dank auch, ne, weil es ja auch wichtig ist, dass du diesen Weg gehst. So,
und alles aufarbeitest.
Total. Also wenn du es natürlich in dieser Krise, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, und oder mehrere, aber eins, was auf der Spiegelliste auch sogar gelandet ist.
Bestsellerliste, genau.
Genau, und da habe ich halt auch diesen Heilungsweg beschrieben und gesagt, so, das Burnout ist eigentlich das Beste, was mir passiert ist, weil ich halt heute viel glücklicher bin als vorher. Aber in dieser Krise kannst du es natürlich nicht sehen. Also da findest du es natürlich
schlimm. Ist wahrscheinlich
schwierig.
Da hast du wahrscheinlich gar keinen... Also ich kann es mir jetzt selber nicht vorstellen, weil ich zum Glück in dieser Situation noch nie war. Aber klar, sag niemals nie. Ich glaube, es kann jeden treffen. Also die wenigsten glauben, dass es einen selber mal trifft und plötzlich ist es vielleicht da. Ich glaube, das große Problem, und deshalb ist auch deine Arbeit so wichtig, ist, dass einfach drüber gesprochen wird. Man hört jetzt immer mehr drüber, aber bis vor ein paar Jahren war das trotzdem so ein Tabuthema. Wie du schon gesagt hast, du denkst an Depression, denkst sofort, oh, suizidgefährdet, whatever. Im Grunde, all das ist wahrscheinlich dann schon der Endpunkt des Ganzen. Also wenn du so weit bist, dass du sagst, das kann nicht mehr gut gehen und es gibt keinen anderen Ausweg mehr, da ist wahrscheinlich schon ganz viel Zeit vorher, wo es schon so wichtig wäre, einfach drüber zu sprechen. oder sich Hilfe zu suchen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch super wichtig, das zu sagen. Also nur, in Anführungsstrichen nur, weil man jetzt einen Suizidgedanken hat. So, ja. Das gehört auch oft zu einer Depression dazu. Heißt das jetzt nicht, dass man das wirklich tut? Ich glaube, das ist super wichtig, einfach das auszusprechen. Also echt zum Arzt zu gehen und das auszusprechen, weil das schon so viel hilft, nicht im stillen Leiden und sich denken, oh Gott, ich habe sowas gedacht. Weil das sind auch oft so Gedanken, die sich aufdrängen aus diesem Krankheitsbild heraus, was aber nicht heißt, dass man jetzt das wirklich ausführt. So. Und ich glaube, das ist total wichtig, einfach darüber offen das anzusprechen. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Und selbst wenn man die jetzt hat, heißt es auch nicht, dass danach vorbei ist, ja, dass dir nie jemand helfen kann. Weil das ist ja auch sowas, was die Depression dir erzählt, so, das ist das Ende deines Lebens. Du kommst
so hier, fühlst du dich dann.
Ja, du kommst hier nie wieder raus. Ja? Und das ist ja diese Hoffnungslosigkeit, mit der wir, was es so schlimm für uns macht. Weil wenn mir jetzt einer gesagt hätte damals, du bist jetzt in einer Krise ein paar Monate, klar, dann ist es immer noch schwer, das auszuhalten, aber das ist jetzt nicht dieses totale, es wird nie wieder besser werden. Und das ist halt das, was ich auch mit meinem Account mache und wo ich glaube, also zumindest schreiben mir das viele, auch mit meinem Buch, dass ich halt einfach die Hoffnung mache, dass es wieder besser wird. So. Und das ist, glaube ich, schon unfassbar wichtig, dass man nicht unterschätzen sollte, wenn dir jemand sagt, es wird wieder gut werden. Ja, nicht jetzt und nicht morgen, aber irgendwann wieder. Und ich glaube, dass das super wichtig ist.
Aber denkst du, du wärst den Schritt auch alleine gegangen? Du hast vorhin gesagt, deine Tante hat dich dann zu dem Therapeuten geschleppt. Der dir dann letztendlich auch helfen konnte. Mit anderen hat es nicht so gut geklappt, oder? Also es war schon mal ein Weg dorthin, um den Passenden zu finden. Hättest du dann auch die Kraft noch gehabt, dass du weiter selber dranbleibst? Oder warst du dann schon an einem Punkt, wo das stagniert ist oder wo wirklich die Tante dann zum Glück da war und dich aufgefangen hat? Weil hättest du den Weg selber noch...
Wir waren halt so ahnungslos alle, ne? Wir wussten halt nicht, was wir tun sollen. Also ich habe halt immer das Leben geliebt. So, ich habe auch, ich weiß noch, in meiner Depression habe ich damals in der Klinik gesagt, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich liebe das Leben so. Also es war, ich war nicht lebensmüde nie. Und ich wusste halt einfach nicht, wie löse ich das jetzt? Wie komme ich hier raus? Und ich wollte unbedingt da raus. Also ich hatte den totalen Willen. Aber ich wusste halt nicht, was ich tun soll, weil ich habe mich weder mit Tabletten irgendwie total ausgekannt, noch was es alles für Lösungsmöglichkeiten noch gibt. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig. Es gibt halt eine Lösung. Und so denke ich halt heute. Es gibt für alles irgendeine Lösung. Und ich glaube, dass halt einfach wichtig ist, so lange am Ball zu bleiben, bis man diese Lösung gefunden hat. Und das schreiben mir halt auch viele, ja, ich habe seit 10 Jahren eine Angststörung oder seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren. Und ich denke immer, wenn ich die Lösung nicht gefunden habe, dann läuft irgendwas noch nicht in meinem Leben richtig. So. Mhm. Also ich glaube wirklich fest dran, dass jeder da eine Lösung finden kann. Das heißt jetzt nie, dass man nie wieder Angst hat so in seinem Leben. Und ich kenne mich jetzt auch nicht mit Depressionen aufgrund von körperlichen Prozessen aus, ne, wie chronisch. Ne? Also ich rede halt jetzt davon, wie es bei mir einfach war, was ja bei vielen ist, durch Erschöpfung, durch Stress in so eine Lage reingekommen, was sich dann zugespitzt hat. Und da bin ich einfach, da will ich auch dran glauben, dass man einfach da einen Weg rausfinden kann. Und ich denke mir immer, ich bin halt auch kein Superheld oder besonders toll.
Naja, du bist dein eigener Superheld, bist du auf jeden Fall und für viele andere auch. Also man sieht's, ich glaube bei dir, Spiegel-Bestseller, du hast das eh schon erwähnt, einen sehr erfolgreichen Podcast. Die Arbeit, die du da einfach leistest, die Blogbeiträge, es wird sehr gerne angenommen und da sieht man einfach, es ist sehr wichtig und klar, es ist nie dein Weg, ist bestimmt nicht für jeden der richtige. Muss jeder für sich wahrscheinlich dann auch seinen eigenen Weg finden und sich mit sich selbst vielleicht beschäftigen. Aber es ist schon wichtig, dass man vielleicht ein paar so Anhaltspunkte bekommt oder ein paar so Tipps an die Hand bekommt, in welche Richtung man gehen kann, wenn so ein Problem auftaucht oder so eine Situation.
Ich glaube, was auch wichtig ist, es wird dann oft manchmal mir so zugetragen, ja, bei dir hat das funktioniert, so, weil das und das und das. Und jeder hat da irgendwie einen anderen Grund, weil du da deinen Mann schon kanntest, weil du, weiß ich nicht, also jeder hat da so, bei dir ist es Katz, bei mir aber nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich da selber an die eigene Nase so ein bisschen zu packen und ich möchte auch dazu ermutigen, den eigenen Weg zu gehen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Also die sollen natürlich jetzt nicht eins zu eins das kopieren, was ich getan habe, weil das ja nie funktionieren wird. Aber halt einen eigenen Weg finden. Und ich glaube schon fest dran, dass man das schaffen kann und dass eben nicht ich das nur geschafft habe, weil ich so eine totale, so ein Superheld bin. Ne? Das meinte ich, nur ich schaffe das, alle anderen aber nicht. Und ich glaube auch diesen Irrglauben, weil mein Mann hat oder damals war es noch mein Freund, schaffe ich das leichter. Natürlich ist es schön, Unterstützung zu haben, in einer Art, ja. Wenn man ganz alleine ist, würde ich immer gucken, kann ich in eine Selbsthilfegruppe, kann ich mit irgendwelchen Leuten Kontakt aufnehmen, ja, habe ich Freunde, habe ich Familie, habe ich Nachbarn oder dass man halt irgendjemanden einfach sich sucht, das ist, glaube ich, schon wichtig, aber ich glaube auch, die können da nicht so viel helfen. Also natürlich dieser Gedanke, ich bin nicht alleine, hilft, aber die stehen da auch ahnungslos und hilflos daneben. Und ich glaube, das ist auch ein Irrglaube und da kommt man auch nicht weiter, wenn ich immer denke, andere Leute helfen mir daraus. So, weil wenn ich
also es ist schon gut, nicht Unterstützung zu haben, aber am Ende musst du selbst dadurch, so hart es klingt. Liebe Christina, wie würdest du dich selbst jetzt einordnen? Du machst so viel, wie kann man dich bezeichnen? Du bist also jobmäßig, du bist eigentlich Life-Coach, oder wenn man es so sehen will, oder Beraterin in diesem Bereich, wobei du keine Ärztin bist, sondern von deinem Weg erzählst, wo würdest du dich selbst jetzt einordnen?
Also ich habe auch so ein Fernstudium noch zur psychologischen Beraterin gemacht, aber ich finde, Coach ist super schwierig mittlerweile, weil es so viel Humbug auch betrieben wird mit diesem Coach, wo es Leuten so krass das Geld aus der Tasche gezogen wird. Natürlich kostet bei mir ein Kurs auch was oder ein Workshop, weil ich meine, das ist ein Unternehmen, ich bin Alleinverdiener sozusagen und ich habe Mitarbeiter, aber ich versuche halt immer, es bezahlbar zu machen so. Ja, also das natürlich gibt es dann auch immer noch Leute, die sagen, es ist zu teuer, so. Aber es ist halt, es ist ein ganz normaler Preis, wenn man auch sich so umschaut. Und ich finde halt schwierig, diese Coaches, ne? Wir manifestieren uns jetzt hier irgendwas und du zahlst jetzt irgendwie 10.000 Euro für ein Einzelcoaching mit mir und du musst halt da nur dran glauben. Und dieses ganze Spirituelle so ein bisschen auch, was in so eine Richtung geht, wo ich ein bisschen kritisch sehe. Also ich finde Spiritualität total spannend. Ja, ich beschäftige mich da auch so ein bisschen damit und so, aber ich finde, das hat irgendwie alles eine Grenze. Und ich weiß halt selber, wie es ist, wenn du in einer Depression hängst oder auch mit einer Angststörung. Und dieses Jahr, denk doch mal positiv, so ein bisschen jetzt überspitzt formuliert. In diese Richtung ist es ja oft, ne? Natürlich machen Gedanken total viel aus. Aber ich glaube, da muss man einfach gucken, dieses Hochpreisige und dieser Humbug, was da oft so ein bisschen auch mit betrieben wird. Deswegen mache ich halt Coach eigentlich gar nicht mehr so. Im Endeffekt bin ich eigentlich natürlich Unternehmerin, weil ich Mitarbeiter habe und weil wir einfach auch viel machen, ne? Einen Online-Shop und so. Ich bin mittlerweile, glaube ich, Autorin. Also ich habe vier Bücher geschrieben und es kommt jetzt auch wieder eins. Nächstes Jahr, ich glaube, Online-Unternehmerin, Autorin, damit bin ich, glaube ich, ganz, ganz gut zu beschreiben.
Ja, mega. Richtig spannend. Ich glaube auch, also dieses Coach-Thema, also Instagram ist ja gerade gefühlt voll damit. Und ich glaube auch, da gibt es einfach zu viele oder ganz, ganz viele schwarze Schafe, wo sicher ganz, ganz viele die Daseinsberechtigung haben und bestimmt auch viel bringen. Ja. Aber wie du schon sagst, irgendwann ist es nur mehr Geld aus der Tasche ziehen. Zehntausende Euros auszugeben für nicht viel dahinter, ist ein anderes Thema, gell?
Ja, weil es halt auch oft Leute trifft, die dann vielleicht einen Kredit aufnehmen oder so, ne? Also und sowas.
Die dann mehr in die
Abwärtsspirale gehen. Für mich moralisch, wenn ich halt auch merke, erstens darf ich es natürlich auch gar nicht und das möchte ich gar nicht, wenn ich halt merke, jemand ist super verzweifelt und schreibt mir, dann sage ich immer, also sage ich so und so immer meine Kurse, alles, was ich tue, ersetzt keinen Arzt, ersetzt keine Therapie. Ich erzähle einfach von meinen eigenen Erfahrungen. Manchmal haben wir auch einen Arzt oder eine Therapeutin, also die haben auch studiert. Ich meine, ich habe auch studiert, aber Soziologie und nicht Psychologie. Also wir sind jetzt keine Ahnungslosen. Aber die können natürlich trotzdem nicht davon ausgehen, die Menschen, ich buche jetzt diesen Workshop und danach bin ich geheilt. So. Also das ist halt super wichtig. Das ist einfach, im Endeffekt sind das halt Infos und das sind halt so Themen, wo ich mir früher gewünscht hätte,
woher hätte ich... Dass es irgendjemandem gegeben hätte.
Wo ich mir einfach das noch zusätzlich anhören kann halt zu meiner Therapie. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man halt nicht Leuten verkauft und das ist halt in diesem Coaching oft, ne? wenn du mein Coaching buchst, wenn du meinen Workshop buchst, bist du danach komplett geheilt. Du brauchst keine Therapie, keine Tabletten. Wir machen das alles hier so. Das ist, glaube ich, echt schwierig so. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht selber helfen kann. Und dass man nicht, ich kriege total oft auch Mails, boah, dein Workshop war so cool, es hat mir so viel gebracht. Letztes Mal war ich in irgendeiner Situation, da konnte ich viel besser mit der Panik umgehen und so. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht helfen kann, sowas. Mhm. Aber ich glaube,
irgendwo ist die Grenze.
Gern. Ja, und man muss auch gucken, wie schlecht geht es mir. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wenn ich wirklich in so einer ganz tiefen Depression hänge, dann ist der erste Schritt halt zu einem Psychiater, zu einem Arzt, zum Therapeuten und halt nicht im Internet irgendeinen Workshop.
Du bist da wahrscheinlich gar nicht aufnahmefähig, oder?
Genau. Also die meisten, sage ich mal, entweder die sind in Therapie und schauen sich halt zusätzlich was an oder sie stehen vielleicht ein bisschen vor dem Burnout oder ein bisschen danach oder so, aber das sind halt oft Leute oder die haben vielleicht auch mit Angst zu tun, was sie jetzt gar nicht so einschränkt oder so. Genau, ich glaube, da muss man schon...
Ist ganz lustiges oder ganz witziges Thema. Ich selber komme ja auch aus einer Familie, die viel mit Steinen arbeitet. Also meine Eltern, die haben so einen Edelsteinshop und Fossilien, Krimskrams, ganz spannend. Und das ist auch immer wieder sehr, sehr überraschend, wenn Krebspatienten kommen. Die wollen den schwarzen Turmalin kaufen. Ein Riesenbrocken schwarzer Turmalin, das ist ein Edelstein, kostet auch. Weil nur der kann den Krebs heilen. Mhm. Und das hat ihnen irgendein Coach gesagt. Mhm. Und das ist einfach, wo du selber dann, also das tut dann auch weh zu hören, wenn du weißt, da wird die Verzweiflung so total ausgenutzt. Klar, ein anderer Shop verkauft denen einen großen schwarzen Turmalin und freut sich, aber ganz krass, was
da auch irre, dass ich auch denke, dass das nicht verboten gehört. Ich habe auch Accounts gefolgt, genau sowas wie du. Ja. Ich habe meine Krankheit geheilt mit dem Stein, habe irgendwas ausgeleitet und so, finde ich halt super schwierig. Ich war halt damals auch... Ich mag auch Steine. Ja. So, ich habe auch einen Amethystring. Mhm. Ich finde, sowas ist ja auch schön. Ich habe auch eine Mondsteinkette für die Geburt mir gekauft. So.
Ja.
Aber nicht, ich hatte zwei Kaiserschnitte. So. Ich vertraue auf die Medizin.
Ja, genau.
Wenn die Medizin mir sagt, hier ist Ende der Fahnenstange, und bei der Holly, bei meiner Tochter, habe ich es dann selber gesagt und es war auch gut so, weil es echt kritisch sonst geworden wäre, habe ich gesagt, nee, wir machen Kaiserschnitte. Aber man kann ja trotzdem, ja, wenn man das mag, sich eine Kette kaufen, einen Glücksbringer. Sowas empfehle ich auch ab und zu, ne? Oder sage, mir hat es geholfen.
Ja.
Nicht empfehlen, aber ich sage halt, guck mal, ich habe das so gemacht. Also das sind ja so kleine Sachen, was man zusätzlich gerne nutzen kann.
Genau.
Aber halt super schwierig zu sagen jetzt, ja, ich heile mit diesem Stein Krebs oder ich nehme jetzt den Mondstein mit zur Geburt und dann läuft alles super und ich verlasse mich da drauf. So.
Dann wäre es kritisch. Das ist genau das Thema. Also auch das sagen wir immer. Wir haben auch ganz viele Kunden in dem Geschäft, die sagen, boah, es hat mir so geholfen, es war ganz toll. Und dann ist es auch schön, wenn, ich glaube, da geht es eher darum, weil du vielleicht dran glaubst. Und wie du vorhin schon gesagt hast, Glauben macht sicher viel aus. Und wenn du jetzt glaubst, das Armband beruhigt mich, dann und es beruhigt dich gerade wirklich, dann ist es ja gut.
Total.
Aber irgendeine krebsheilende Gabe da jetzt nachzusagen, das geht einfach schon zu weit.
Und ja, und genauso mit der Depression. Man, ne?
Genau.
Das ist im Endeffekt ja auch eine Krankheit.
Definitiv. Du hast vorhin auch ganz spannend angesprochen, Angststörung und Panikattacke. Für mich war das eigentlich immer das Gleiche, ist es aber nicht, oder? Wie kann man das einordnen?
Also, wie gesagt, zum Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Oder ich meine, wir wussten schon, meine Mutter war mit mir auch als Kind mal in Therapie, weil es war schon klar, dass ich viel Angst habe für ein Kind. Mhm. Also ich hatte immer als Kind schon Angst vor Krebs. Ich habe mich auch immer eingeschmiert, wenn die Sonne geschienen hat. So, ich habe halt auf solche Sachen total geachtet. Ich habe mal eine Zeit lang 3 Mandeln am Tag gegessen, weil ich gelesen habe, das schützt vor Krebs. Also ich war da schon immer sehr empfänglich so für diese Sachen. Und hatte auch immer Angst, dass meine Mutter mich, also nicht, dass sie mich verlässt, sondern dass meiner Mama was passiert, so Verlustangst. Das hatte ich damals schon, also sage ich mal, die generalisierte Angststörung nennt man das hatte ich bestimmt schon seit Kindertagen. Und damit habe ich mal mehr, mal weniger gut gelebt. Das habe ich auch entdeckt, dass es auch stressbedingt ist, Also in Phasen, wo ich mehr Stress hatte oder wo ich eine Trennung hatte und so, ist das halt viel schlimmer immer geworden. Dann hat das mal wieder abgenommen. Mhm. Und mit 20, da hatte ich so meinen ersten schlimmen Liebeskummer, oder 22 war ich, glaube ich, und da habe ich dann Panikattacken eigentlich schon während der Beziehung bekommen Und das ist halt so ein Unterschied, weil du von jetzt auf gleich, so war es halt bei mir und ich sag mal ähnlich bei den meisten, komplettes Herzrasen in der U-Bahn, von jetzt auf gleich. Mhm. Ich dachte, ich sterbe, weil ich dachte, was ist das? Also du wirst völlig überrumpelt. Mhm. Dann bin ich aus der U-Bahn raus und das ist auch klassisch. Bin die letzten zwei Stationen zu Fuß gelaufen. Ich war auf dem Weg zur Uni damals. War danach völlig fertig mit den Nerven. Hat irgendwie 1/4 Stunde, 20 Minuten gedauert und habe dann auch zu Hause gegoogelt Panikattacke.
Also du wusstest das auch ja, gleich also einzuordnen?
Ich gar nicht krankhaft, sondern ich dachte mir, boah, das war jetzt so eine Panikattacke. Also, mhm. also das kam mir ja der Begriff, das war halt genau zutreffend. Mhm. Und dann ist es halt so, wenn du die zum ersten Mal hattest, dass du halt denkst, boah, hoffentlich kommt das nicht nochmal. Und dann geht halt dieser Teufelskreis los. Die kündigt sich dann manchmal langsam an, manchmal kommt die wieder plötzlich. Und das hatte ich dann bestimmt so 4 Jahre, mal besser, mal schlechter, bis ich da irgendwie einen Weg rausgefunden habe. Mhm. So. Und das war halt auch Learning by Doing, was ich eben auch, ja, weil ich natürlich auch bei Null angefangen habe. Also irgendwie die Therapie hat mir damals auch überhaupt nichts gebracht so. Im Nachhinein, also wo ich da war und ich habe dann im Nachhinein immer wieder was probiert und mich da selber auch so rausgetastet, mhm. was hat mir geholfen und was da halt einfach wichtig ist, sich rechtzeitig so abzuholen.
Ich habe gehört, du bist ein großer Fan von Pfefferminzöl. Ja. Das war dann auch eines dieser Hilfsmittel, wo du sagst, es bringt mich runter, bringt mich in einen anderen Flow vielleicht.
Genau, also im Endeffekt muss es jetzt kein Pfefferminzöl mhm. sein, sondern einfach was, was so extrem deine Sinne ablenkt oder es mhm. ist gar nicht so unbedingt ablenkt, so
dich da irgendwie rausholt.
Jetzt, ja, mhm. aus diesem Gedankending rausholt. Und das war halt bei mir dieses Pfefferminzöl, weil das halt einfach so krass gerochen hat. Und ich habe mhm. das halt einfach echt auf die Zunge eintropfen. Dann sagen immer alle, oh, steht überall verdünnt. Deswegen, um Gottes Willen, tut das nicht so.
Ja.
Bei mir hat das halt einfach geholfen, weil das halt dich richtig so durchpustet. Mhm. Ja, also es ist halt scharf, aber ich kann es auch vertragen. Also ich kann auch Ingwer kauen. Ich bin da schmerzbefreit. Ich kann auch diese Shots trinken. Also das ist nicht jeder. Man kann es bestimmt auch verdünnen. In Wasser kann es mitnehmen oder so. Mhm. Oder nimmt sich das Öl mit und irgendwie in Wasser. Das hat mir halt total geholfen. Ich habe es auch von vielen schon gehört, dass ihnen das auch hilft. Aber Therapeuten sagen ja auch oft, saure Bonbons essen, am Handgelenk mit einem Gummi schnippen. Mhm. Wir hatten jetzt bei uns im Shop auch diese Angstringe, wo man einfach Perlen bewegen kann.
Oh, die kenne ich, ja.
Und sich Affirmationen dazu aufsagt. Also alles, was halt hilft, deine Gedanken von dieser Angst so abzuziehen. Mhm. Und es kommt dann oft dieses, ja, aber ich lenke mich ja dann ab, ich muss doch diese Angst spüren, ich muss die ja fühlen. Und das ist halt voll krass, weil ich hatte das auch damals, ja. Und ich habe dann auch zu meiner Therapeutin gesagt, ja, aber wo ist denn der Unterschied zwischen Angst fühlen oder mich da reinsteigern? Weil du sollst natürlich nicht während der Panikattacke die Angst hüten und denken, ja, und jetzt sterbe ich und jetzt ist es noch schlimmer.
Mehr davon.
Ich meine, manche machen das tatsächlich und das hilft denen, also feel free, wenn es hilft, dass sie dann eher runterkommen, wenn sie das noch mehr quasi wollen, weil eigentlich denkst du ja immer, nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, denkst dagegen. Und es geht halt darum, diese Angst dazulassen, die vielleicht in der Brust ist oder auf dem Bauch, aber die Gedanken abzuziehen. Also nicht mehr weiter in das Horrorszenario sich reinzudenken. Mhm. Und das ist halt super schwierig, weil natürlich zuerst dann immer kommt, oh Gott, mein Herz klopft so schnell. Und was ist, wenn ich jetzt umfalle? Und was ist, wenn ich einen Herzinfarkt kriege?
Du sagtest ja auch, du hattest Todesangst
total.
In dem Moment.
Hat, also wirklich jeder, der
eine reale Angst jetzt gleich umzukippen.
Ja, also ich glaube, das ist auch das Schlimme an den Panikattacken. Ich glaube, fast jeder, würde ich mal behaupten, irgendwann weißt du es natürlich, ne? Mhm. Irgendwann weißt du es natürlich und das musst du dir dann auch klar machen. Ich sterbe nicht. Es ist eine Panikattacke. Ich hatte das schon 10-mal. Mhm. Das Fiese ist dann, dass sich der Körper immer so ein kleines anderes Symptom noch sucht, was du letztes Mal noch nicht entdeckt hast. Und denkst du, dieses Mal ist es der Herzinfarkt. Und das ist halt auch klassisch, weil ich rede ja mit ganz vielen Menschen, die das hatten. Und ich hatte auch in meinem eigenen Podcast letztes Mal eine Ex-Betroffene. Mhm. Und die hat halt auch gesagt, was ihr total geholfen hat. Ein Arzt hat mal zu ihr gesagt, wenn du noch Angst davor hast, dass du einen Herzinfarkt kriegst, dann ist es kein Herzinfarkt. Also bei einem Herzinfarkt kannst du nicht mehr denken, oh, ist es jetzt ein Herzinfarkt? Könnte es jetzt einer sein? Mhm. Und dann da steht eigentlich diese Angst im Vordergrund und nicht diese Schmerzen, ja. Mhm. Und das fand ich total spannend, weil ich glaube, das kann ich total nachvollziehen. Aber diese Angst...
Ist auch gut, wenn dir das jemand sagt, gell, damit du auch in dem Moment vielleicht dann dran denkst, eigentlich ist es nur meine Angst.
Total. Aber die ist halt super unangenehm. Das ist halt das Problem, ne? Also Angst ist halt super unangenehm. Und man will die halt weghaben Und der Weg ist halt diese Angst annehmen im Körper, aber aufzuhören, sich gedanklich da reinzusteigern. Und das hat dann nichts mit so Ablenken zu tun oder Weglaufen vor der Angst, sondern das hat einfach zu tun mit, ich fühle die, aber ich mache in meinem Kopf nicht mehr dieses Horrorszenario, sondern da kann ich, gibt es ja tausend Sachen, ja. Affirmationen, Atemübungen, Körperübungen, Rückwärtszählen, unendlich viel, was man da ausprobieren kann. Auch das Nervensystem natürlich dauerhaft zu beruhigen. Also es ist dann natürlich dann der nächste Schritt, nicht in der akuten Panik erst mal was zu machen, sondern am besten halt so
vorsorglich schon.
Ja, in die Balance zu kommen, ist natürlich dann auch ein Weg, dass du gar nicht das erst kriegst oder nicht, dass es nicht schlimmer wird, weil das kommt ja nicht umsonst so. Und ich meine, kein gesunder Mensch, dem es super gut geht, der super glücklich ist, der super ausgeglichen ist, kriegt eine Panikattacke. Außer es stimmt halt körperlich, organisch irgendwas nicht, aber es sind wirklich, würde ich jetzt mal behaupten, Ausnahmen, ja.
Würdest du jetzt sagen, du sagtest ja, du warst ein sehr ängstliches Kind schon, hattest dann auch schon in den 20ern, frühen 20ern diese Panikattacken. Hat das jetzt schon was mit dem Thema Burnout, Depression zu tun? Hat dich das auch dorthin gebracht? Weil du sagtest vorhin, es war jetzt nicht der Job alleine, es waren mehr Faktoren, die irgendwie zusammengespielt haben. Fällt es auch in einem Bereich zusammen oder würdest du das schon klar abgrenzen? Du bist nicht gleich Burnout gefährdet, weil du oft Panikattacken hast oder geht das schon einher miteinander?
Ich glaube, das hätte jetzt nicht zwingend zum Burnout geführt, wenn halt da in diesen letzten 5 Jahren vor meinem Burnout nicht so viel passiert wäre. Also da hat sich das Ganze nochmal gegipfelt in sämtlichen Bereichen. So, meine Mama ist weggezogen, die ist nach Kissingen gezogen, wo ich heute auch wieder wohne, aus München. Ich hatte mal ein super enges Verhältnis zu meiner Mama. Alle Freunde waren verheiratet, hatten Kinder. Ich habe mich super alleine gefühlt so, also total lost, ja, vorher schon. Ich habe einfach super schlecht geschlafen. Ich hatte eine schlimme Trennung hinter mir da kurz davor. Dann habe ich meinen Mann schon sehr kurz danach kennengelernt. Eigentlich war ich noch gar nicht bereit für eine neue Beziehung. Ich wollte aber auch nicht den gehen lassen, weil ich ja irgendwie doch dachte, boah, das wäre ein cooler Mann zum Heiraten, für Kinder kriegen. Und da war ich halt auch so in einem Zwiespalt. Da hätte ich im Nachhinein wahrscheinlich das langsamer angehen sollen. Ist ja eh meine große Schwäche gewesen. Und ich glaube, da waren so viele Sachen eben mit dem Job. Ne? Ich hatte halt keinen Bereich, wo ich gesagt habe, boah, hier ist es jetzt mal so richtig cool.
Und also privat wie beruflich einfach immer.
Genau, und ich glaube, das war's dann. Dann hat sich meine Tante noch umgebracht. Und also nicht die mit mir beim Arzt war, sondern eine andere Tante, mit der hatte ich jetzt auch nicht ganz ein enges Verhältnis, aber irgendwie hat das was total mit mir gemacht.
Sicher.
Und dann hieß es halt, ja, die hatte Depressionen oder die war, und dann weil ist es halt mit meinem Zustand so aufeinander getroffen. Dann dachte ich so, ja, das ist dann auch noch passiert. Das war dann, hat dann, glaube ich, auch noch so einen Stein ins Rollen am Ende gebracht. Da waren wahrscheinlich noch ein paar Sachen. Will ich jetzt auch
gar
nicht.
Es wird nie eine Situation geben, genau die löst es aus, sondern wie du schon sagst, ganz viele Faktoren, die da irgendwie gemeinsam zusammenspielen.
Genau, aber wenn, ich glaube, alleine diese Angststörung so und diese Panikattacken, ich hoffe, ich hätte es vielleicht irgendwann auch ohne diesen großen Knall gelöst, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob es dazu gekommen wäre oder ob ich es heute immer noch hätte. Aber es hätte, glaube ich, jetzt nicht zwingend in eine Depression führen müssen, so, wenn da sich diese Ereignisse da nicht so zugespitzt hätten. Also ist aber nur gemutmaßt.
Klar.
Ja.
Wie lange war der Weg vom Burnout da wieder rauszukommen? Also klar, ist ja auch ein ewiger Prozess, eh klar. Aber wie würdest du sagen, wann war so die Zeit, du sagtest ja vorhin, es hat ganz lange gedauert, bis du mal den richtigen Therapeuten gefunden hast. Aber wo würdest du sagen, war das jetzt was auf 2 Jahre, ging es schneller bergauf, ging es erstmal wieder stark nach unten? Und also ist es so eine Achterbahnfahrt oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wie weiß der Betroffene auch im Vorfeld dann schon, ist es jetzt Zeit, was zu ändern?
Also ich bin im August 2016 krank geworden, glaube ich, oder Juli, August, das im Sommer. Und dann habe ich ja erstmal diese Odyssee hinter mir, ne, wo ich dann nicht wusste, Gott, was ist es? Tagesklinik? Nein, doch nicht. Und hin und her. Und dann, glaube ich, war es Oktober oder so, wo ich bei dem Arzt war in Würzburg, der mich dann quasi begleitet hat. Mit dem habe ich dann auch oft telefoniert, ne, wenn es mir dann immer noch schlecht ging. Dann hat er gesagt, gerne nimm mal das und nimm das so. Und hier, also er hat dann noch ganz viel immer gedreht. Und dann bin ich im November sogar wieder nach München, weil ich bin dann zu meiner Mutter ins Haus gezogen, wir haben meinen Burnout zuerst. Und da habe ich mich dann so gehangelt, sage ich mal, von November bis Februar, März, April, wo es schon vorwärts ging, aber schleppend. Ja, immer so 2 Schritte vor, 1 zurück. Und da dachte ich immer, nein, das geht wieder von vorne los. Ich habe einen Rückfall, bis mir dann immer meine Freunde, meine Mutter und mein Mann mir gespiegelt haben, nee, dir geht es nicht so wie im Sommer, sondern dir geht es vielleicht jetzt wieder ein bisschen schlechter, aber es geht voran so. Und dann bin ich im Frühjahr zu meiner Mutter gezogen. Also hatte ich gar nicht vor, aber ich war dann irgendwie so allein und ich habe mich in München nicht mehr wohlgefühlt. Und ich glaube, das war auch ein voll wichtiger Schritt, da nochmal mehr Heilung anzustoßen.
Das heißt, du hattest auch den Rückhalt aus der Familie.
Ja, ich hatte halt Gott sei Dank, die hatten ein Haus und da war oben eine Wohnung drin. Also das war tatsächlich was, wo ich natürlich sage, okay, da bin ich mega dankbar. Und das war halt echt cool für mich, weil ich da oben reinziehen konnte. Und da konnte ich natürlich auch ohne finanziellen Druck, also ich habe ja Krankengeld bekommen, also die mussten mich jetzt nicht aushalten, aber ich konnte mich dann halt selbstständig machen. Aber ich habe halt auch den Gründerbonus beantragt und die haben, also ich habe halt keine Miete bezahlt oder halt nur ein paar hundert Euro, aber das hat mir halt ein bisschen die Freiheit gegeben, mich da auszuprobieren. Aber ich glaube auch mit Krankengeld und Arbeitslosengeld und Gründerbonus, vielleicht nicht gerade München Innenstadt, aber wo ich gewohnt habe, aber ich hätte es auch so geschafft. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, wenn jetzt Leute zuschauen, die einfach das Gefühl haben, sie brauchen eine Pause, die haben auch sowas. Ich wusste ja nicht mal, dass ich Krankengeld kriege. Also ich meine, mir war es schon irgendwo klar so, aber ich habe mich da halt nie mit befasst. Meine Gedanken gingen gar nicht so weit. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, du kannst nicht mehr arbeiten, du stehst auf der Straße.
Du warst auch nie vorher irgendwie länger mal krank, bist nie lange ausgefallen.
Also ich habe mich halt nie mit diesem Thema befasst. Ich habe mir natürlich gedacht, okay, du hast jahrelang irgendwo einbezahlt, ja, irgendwas wird ja da hängen und wir haben ja einen Sozialstaat. Also, aber
du wirst schon irgendwo aufgefangen.
Ja, genau, aber genau wie das dann funktioniert, ne, da habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ich ja nie damit gerechnet habe, dass ich ein Jahr krank bin.
Ja,
und das ist fein nicht wenig. Also das sind, glaube ich, 70% von einem Nettogehalt, Krankengeld. Und ich glaube, bis zu 1,5 Jahren für dieselbe Erkrankung, da war ich ja dann noch drin. Und dann kriegst du ja Arbeitslosengeld. Und dann hatte ich eben diesen Gründerbonus. Also man ist halt echt in Deutschland so gut aufgestellt. Und das sage ich halt auch immer den Leuten, die dann oft sagen, ja, es kann nicht einfach jeder kündigen, so wie du. Also so ungefähr. Also erstens wurde mir gekündigt, so, weil das einfach eine kleine Firma war. Aber natürlich kann jeder einen anderen Weg einschlagen. Und ich glaube, gerade in Deutschland, das ist echt, muss man sich schon auch mal klar machen, wirst du nicht so leicht auf der Straße und unter der Brücke.
Fallen gelassen.
Nee. Also ich glaube, das ist halt einfach wichtig.
Du sagtest vorhin, es hat mit Basteln angefangen. Also du hast dich selbstständig gemacht mit
Basteln. Genau, das war dann im September 2017. Also da bin ich eben zu meiner Mutter ins Haus und dann habe ich eben schon angefangen, so Sachen zu machen, um mich irgendwie, ja, um mich zu beschäftigen, weil ich bin halt eigentlich jemand, ich langweile mich ungern und ich hatte da viel zu viel Zeit, um über mein Leben nachzudenken. Und mein Mann hatte damals mir so ein Fotozett gekauft, weil ich hatte den Gedanken, boah, ich mache einen Blog. Den hatte ich schon immer, also sogar schon, als ich Chefredakteurin war, habe ich nebenbei immer so ein bisschen was geschrieben und dachte mir, ach, das wäre doch cool, sowas zu machen. Und der hatte dann damals gesagt, ja komm, dann mach's aber richtig so. Und ich habe da eigentlich überhaupt nicht dran geglaubt. Und das weiß ich noch, das war halt wirklich das erste Mal, dass einer an so eine Schnapsidee geglaubt hat. Und ich glaube, ohne ihn hätte ich das nicht gemacht. Also der war dann echt so, der hat mir dann auch noch Fotos teilweise bearbeitet und hat mir da so geholfen. Und dann weiß ich noch...
Also er hat an dich geglaubt, wo du selber einfach nicht getan hast.
Ja, und er hat halt an diese Idee geglaubt, dass ich damit Geld verdienen kann. Weil meine Mutter, der Mann von meiner Mutter, die waren so skeptisch, also der Mann von meiner Mama noch mehr, so, ist das nicht dein Ernst? Und also die haben mich dann auch gelassen, aber es ist jetzt nicht auf großen Juhu-Zurufe gestoßen und wenn die, glaube ich, sehen, wo ich heute stehe und was ich auch geschaffen habe, so, es ist absolut crazy, also für mich selber auch, also das hätte ich mir in meinen wildesten Träumen, hätte ich mir das niemals ausmalen können und ich glaube auch, das zeigt mir halt wieder so, was alles möglich ist. Und ich habe halt jetzt auch so ein ganz, natürlich, weil ich es selber erlebt habe, so ein ganz anderes Bild vom Leben, dass ich immer so denke, und was wenn doch, und was wenn das doch klappt, und wie geht es noch besser? Und
ja, cool.
Also, und das ist halt auch oft dieses, was in USA sagen auch mein Mann und ich immer, ist halt oft so, dass jeder sagt, hey, cool, was hast du gemacht? Ich will das auch, ich probiere das. Und die haben halt viel mehr dieses American Dream oder vom Tellerwäscher zum Millionär. Und die denken sich, geil, ich mache das jetzt, ich ziehe durch und ich schaue mir das an. Und heute bin ich halt auch so.
Sind auch bereit, mehr zu geben vielleicht.
Total, gell? Und die sind nicht so Neider. In Deutschland, es gibt so viele Neider. Also meine Community ist irre schön und toll und ich kriege so viel coole Nachrichten und so. Aber es gibt halt auch so ein bisschen Neider, ja, die dann sagen, ja, du solltest das umsonst machen, wenn du helfen willst. Wo ich mir denke, das passiert ja auch nur in Deutschland so. Es können doch zwei Dinge gleichzeitig wahr sein. Nur weil ich damit Geld verdiene, ja, will ich doch nicht weniger helfen. Ich will trotzdem helfen. Aber ich kann das gar nicht umsonst machen. Weil das
auch
halt
der Arzt verdient, wenn
jemand... Ja, das ist ja auch mein Hauptjob. Ja. Also die Leute, glaube ich, denken dann gar nicht, ja, was hast du für einen Stundenlohn? Dann rechnen die sich irgendwas selber aus. Nur dann nehmen die meine Workshops, rechnen sich aus, wie viele Teilnehmer da sind und sagen dann, du hast einen Stundenlohn von was weiß ich, wie viel Tausend die Stunde.
Aber wie viele... Und ich denke noch im Hintergrund,
ja, ich denke mir, Leute, ich muss die Plattform bezahlen. Ich bezahle die Referenten, also ich bezahle alle Referenten im Happy Club, so heißt der Mitgliederbereich, weil es mir mega wichtig ist, weil ich das auch nicht so geil finde. Ist ja auch oft so dieses Freelancer, also nicht Freelancer, wie heißt das, Volunteers?
Ja, ne? Genau.
Ja, die sollen da alle mal schön umsonst machen und ich kassiere alles ein. Das finde ich, ist nicht meine Mentalität und ich wird jeder bezahlt, der bei mir was macht. Und also das muss alles bezahlt werden, dann die ganzen Plattformen, meine Mitarbeiter und so. Ich bin trotzdem super privilegiert, und super happy und natürlich verdienen wir viel Geld. Aber es ist natürlich nicht so, was die Leute sich dann, ne, und so Hassnachrichten, so was ich verdiene und hier Stunden und wo ich mir denke, Leute, ich habe ein Unternehmen, ich muss die auch bezahlen, ne, das ist so und außerdem, ist doch cool, wenn Leute Geld mitverdienen und was Gutes tun. Das müsste doch viel mehr gefeiert werden.
Ich glaube auch, du hast was gefunden, was dich glücklich macht. Also dich macht es glücklich, jemanden zu helfen, jemanden vielleicht auch weiterzubringen. Klar, also du lebst wahrscheinlich den Traum von vielen, dass du einfach damit Geld verdienst. Und irgendwo musst du auch schauen, wo du bleibst. Gell?
Ich finde es auch schlimm, dass Leute deswegen... Du willst doch helfen, deswegen musst du es umsonst machen. Also ich finde dieses Denken total schwierig, weil eigentlich, das ist ja auch in der Pflege so, wieso kriegen die Leute so wenig Geld, obwohl die sowas Cooles machen? Bei Ärzten ist es ja schon so, ne, dass die verdienen ja ein bisschen mehr, aber was die teilweise arbeiten müssen, ist ja auch total irre. Aber ich glaube, dieses Denken, du willst helfen, deswegen darfst du damit kein Geld verdienen, ist total schwierig, weil einer, der jetzt an der Börse oder ich weiß nicht,
Der darf viel verdienen.
Ja, und der macht voll die Scheiße teilweise. Also, oder Elon Musk mit Twitter oder so, ich weiß nicht, aber ich kenne mich da auch nicht aus, was der da alles macht oder nicht macht. Aber es gibt ja ganz viele Millionäre, Milliardäre, die machen wirklich, also der hat ja auch was Gutes gemacht, jetzt der Musk mit dem Auto, aber viele machen ja totale Scheiße.
Ja.
Und verdienen da mega viel Geld, schaden noch Leuten.
Und da
findet
es aber jeder toll und geil.
Oder normal.
Ja, genau.
Und das finde ich halt echt ein schlimmes Denken, weil eigentlich... wenn jeder da versuchen würde, die Welt so ein bisschen besser zu machen, sage ich jetzt mal, dann wären wir, glaube ich, auch woanders. Und ich würde diesen Job auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. So. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Und es können ja auch zwei Dinge wahr sein, so Gott sei Dank.
Sicher.
Also ich glaube...
und man sagt ja immer, klar, also man hilft gerne und man soll ja auch geben und man bekommt doppelt zurück, dieses Glück vielleicht, was man selber dabei fühlt. Ja, und es ist schade, gerade im Internet ist es halt auch leicht, ein Neider zu sein wahrscheinlich. Ja. Also gerade da, wir merken das auch, es kommen immer wieder irgendwelche gruselige Kommentare von irgendwem, wo du dich fragst, wie hast du mich gefunden? Was machst du hier? Ja. Bist du jetzt nur hier, um, keine Ahnung, in die Kommentarspalte zu kacken? Auch die gibt es und es ist tragisch, weil irgendwie, man darf es einfach nicht so zu Herzen nehmen dann. Und es gibt zum Glück auch die Kommentar-Ausblenden-Funktion.
Aber ich glaube, das ist nämlich das, was ich da noch sagen wollte, wenn wir mehr so denken würden, so nicht Neid, sondern so, boah, cool, ey.
Genau,
die hat freudig. Wie mache ich das auch, so, wenn ich da auch Lust drauf habe? Oder wie mache ich mein Ding? Und nimm aber von ihr das Coolste mit. So, man kann auch voll lernen. Also das versuche ich halt heutzutage. Ich bin halt echt wenig neidisch. Ich war früher auch neidisch oft. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, auf andere Leute, die halt Kinder hatten, weil ich mir immer eine Familie gewünscht habe. Also ich kann das schon verstehen, total, dieses Gefühl, aber es bringt dir halt nichts. Also das macht halt alles noch schlimmer in deinem Leben. Aber was dir was bringt, ist einfach dieses, ey cool, wie kann ich das auch machen?
Genau,
ich
will einfach auch dankbar sein dafür, was du da vielleicht gerade siehst und
Und bekommst. Und einfach denken, weil so habe ich auch angefangen mit der Selbstständigkeit. Ich habe andere angeguckt und habe gedacht, okay, was machen die, wie kann ich das für mich halt auch nutzen? So, also ich glaube, das bringt dich halt weiter und dann kommst du halt voran und dann kannst du halt andere auch feiern, weil du halt selber auch was hast, so, was du cool findest.
Und freust dich dann auch mit denen. Also das ist ja das Schönste, wenn du irgendwie, du sagst, du veröffentlichst nächstes Jahr wieder dein nächstes Buch, ein neues, wenn du da dann schon merkst, okay, cool, da gibt es noch 100.000 andere, die sich jetzt mit mir freuen und das mit mir feiern und auch wissen, sie können davon wieder viel mitnehmen, viel Neues. Also ja, ich glaube, es ist auch immer so ein Geben und Nehmen und wir können alle gut voneinander lernen und ja, Neid soll keinen Platz haben. Das ist ganz,
ich glaube, es ist auch ein menschliches Gefühl so, ne? Also man darf sich jetzt auch nicht zu sehr verurteilen. So, ich will jetzt auch nicht die Leute dann sagen, oh Gott, schäm dich. So, wie ich war auch so. Aber es bringt nichts. Mhm. Und ich glaube, das darf man sich halt klar machen.
Es bringt dich selbst nicht weiter.
Nee, und es gibt ja auch dieses, ich glaube, wütend heißt das Zitat, irgendwie Wut ist wie Gift trinken und so wünschen, dass jemand anderer stirbt. Also du machst dich ja selber fertig.
Ja, stimmt.
Ja. Also klar, wenn du den anderen jetzt ankackst, hat der auch noch ein schlechtes Gefühl, aber wenn du halt, es ist ja vor allem geht es ja gegen dich selbst. So. Und das ist halt blöd.
Krass. Was mich jetzt noch interessieren würde, liebe Christina, wir sind ja, ein Familienhotel oder eine Familienhotelgruppe. Haben wir noch gar nicht erwähnt heute. Wir sitzen im Oberjoch Familux Resort. Bei uns sind natürlich nur Familien da mit Kindern. Ich bin mir sicher, unsere Hörer vom Podcast interessiert genauso wie mich, wie gehst du damit um als Mama, wenn du in eine Situation kommst, wo du eben damals schon warst in diesem Burnout. Du hattest zum damaligen Zeitpunkt noch keine Kinder, oder? Hast aber jetzt vielleicht auf dem Gebiet trotzdem schon viel Erfahrung gesammelt oder viele Rückmeldungen von deinen Followern, Hörern, Lesern bekommen. Wie geht man damit um, wenn du jetzt wirklich die Familie hast, irgendwie ein kleines Kind zu Hause hast und dann aber an diesem Tiefpunkt vielleicht gerade bist, wo du selbst mit dir gerade nicht klarkommst und dann aber noch die Verantwortung für irgendeinen kleinen Zwerg oder so stemmen musst. Wie geht man damit um?
Ich glaube, das gibt so mehrere Anhaltspunkte. Also ich glaube, mein Burnout war für mich halt gut, weil ich natürlich jetzt früher das merke. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein vielleicht wäre es doch so gewesen, hätte ich meinen Burnout nicht bekommen und aus der Anstellung heraus die zwei Kinder, wäre ich vielleicht jetzt auch mal an dem einen oder anderen Moment da drin gelandet, so, weil ich vielleicht das gar nicht so gemerkt hätte, so diesen ganzen Stress. Jetzt ist es halt so, erstens mal bemerke ich das und ich glaube, das ist total wichtig. Okay, krass, ich bin gestresst. Es ist auch gerade stressig, mit Kindern. Es ist einfach Stress. Also ich glaube, das oft. Nicht immer, aber oft. Und ich glaube, das ist mal das, was man sich mal klar machen darf, dass es bei keinem oder bei fast keinem super heile Welt ist und alle sind immer gut drauf und es ist nie stressig, auch wenn es auf Instagram so aussieht. Ja. Ich bin auch jemand, der eher das Positive auf Instagram teilt, was aber nicht heißt, in meinem Podcast spreche ich da auch oft drüber, dass es bei uns nie stressig ist. Ich denke mir nur immer, bringt es jetzt den Menschen was, wenn ich das erzähle oder nicht? Mhm. Manchmal ist es halt so, ich bin einfach dann schlecht gelaunt, wir haben Stress und so. Können die da was jetzt mitnehmen? Ne? Haben die da jetzt einen Vorteil, wenn die da jetzt keinen Vorteil haben?
Wenn die wissen, dass du einen scheiß Tag hast.
Ja, erzähle ich das nicht. Der Vorteil ist, dass du natürlich mit denen wieder menschlich anknüpfen kannst und die nicht denken, ach cool, Christina ist jetzt auch nicht immer so happy, wie es dann, wie die Leute mir dann auf Amazon machen. Ich wäre immer so gut drauf, es wäre schlimm. Wo ich mir denke, also erstens entschuldige ich mich nicht dafür, dass ich glücklich bin und zweitens stimmt es natürlich nicht.
Ja.
Ich bin natürlich auch schlecht drauf. Also ich glaube, dieses sich klar machen, in jeder Familie ist es so, mit Kindern ist es auch kein Urlaub mehr so wie früher. Ich glaube, man darf da auch die Erwartungshaltung runterschrauben, weil das natürlich hier auch so ist. Ne? Es ist wunderschön und du denkst dir so, und jetzt mache ich mal nur noch Wellness den ganzen Tag und trinke meinen Kaffee und schönes Wetter und so. Und natürlich ist es mit Kindern anders. Also was hier halt so toll ist, dass sich um die Kinder halt echt super gut gekümmert wird und überall so Möglichkeiten sind, wo die Kinder sich bespaßen können. Und das ist halt schon
so viel. Um die bei Laune zu halten.
Genau.
Ja.
Und weil du dann halt hier so viele Möglichkeiten hast, immer so ein paar Minuten für dich zu haben. Ja? Mal länger, mal weniger. Aber das ist halt einfach auch schon so viel wert. Deswegen, ich glaube, jeder fährt dann eh nur noch in Familienhotels, wenn er Kinder hat. Weil woanders kannst du es fast gar nicht aushalten. aber auch dieses, die Erwartungshaltung auch runterzuschrauben an Urlaub. Ja, zu sagen, okay, erstmal suche ich mir Hilfe in Form, wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich dahin, wo meine Kinder vielleicht betreut werden oder ich nehme eine Oma mit oder ich suche mir einen Babysitter oder zu Hause. Also je nachdem, ne, ich glaube, da halt wichtig, sich ein Umfeld zu schaffen, was einen entlastet, zu gucken, bewusst auch auf sich zu schauen, wie geht's mir, was ist stressig, was kann ich tun so rechtzeitig und aber auch, was mir halt immer hilft, das ist halt eine Phase und es geht wieder vorbei. Und das rührt mich dann als Mama immer so, weil du halt irgendwann weißt, dass die Kinder dann älter sind, ja. Und irgendwann wünschst du es dir dann vielleicht zurück, ach mal, das Stillen war schon schön und so, ne?
Ja.
Und welche Stille halt noch. Und klar wache ich oft ständig auf nachts, aber es ist halt eine Frage der Zeit. Und ich glaube, das ist auch mit der Depression halt, was ich angesprochen habe, dieses, es ist nicht ewig so. Du bist jetzt nicht immer dein Leben lang so gestresst und das ist jetzt so schlimm. Es
kommen wieder andere Zeiten.
Ja, natürlich kommen dann andere Schwierigkeiten und so, aber dann ist es halt wieder anders. Also es bleibt halt nicht so. Ich glaube, das ist auch wichtig zu gucken, okay, es ist jetzt gerade stressig, aber es kommen halt auch wieder andere Zeiten so, wenn die Kinder älter sind oder wenn die dann schon mehr andere Sachen selbstständig machen können. Ich glaube, das sind halt so Sachen, die wichtig sind.
Und wie denkst du, merken die Mamas dann, jetzt ist es wirklich Zeit, was zu ändern oder ein bisschen runterzufahren? Also es kann jetzt bestimmt nicht jeder kurz, immer wenn es schwierig wird, in den Familienurlaub fahren. Das ist eh klar. Aber wie merkt man das vor allem als Mama oder auch Papa natürlich? Wie merkst du, dass es gerade einfach too much ist?
Also ich glaube, ein Riesenthema ist halt bei mir auch das Schlafen. Ne? Mhm. Also wenn ich nicht mehr so gut schlafe, weil es halt bei mir auch so ein bisschen so angefangen hat, das ist halt für mich schon so Alarmzeichen ein bisschen, dass ich halt sage, okay, ich lege mich um 8 Uhr mit den Kindern ins Bett. Mhm. So, ich glaube, das ist auch total wichtig, weil dann viele sagen, ja, und jetzt räume ich noch die Küche auf und dann räume ich noch das Wohnzimmer auf und so. Und ich lasse es dann echt liegen und sage, nee, morgen früh, heute jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist total wichtig, dass du einfach guckst, so viel Schlaf wie möglich zu kriegen oder Ausruhzeiten. Was ich halt auch merke, ich glaube, ich habe es hier auch schon an der einen oder anderen Stelle entdeckt, was ich dann mich dann auch wieder beruhigt, weil man halt so gereizt ist. Ne?
Ja.
Das ist hier auch so, wo ich mir denke, ach Gott sei Dank. Und dann gucken natürlich alle Leute schon so, wenn irgendwelche Eltern dann halt so die Nerven verlieren, weil ich mir denke, okay, es geht halt anderen auch so. Und dann denke mir manchmal, boah, sind die jetzt aber fies zu den Kindern oder laut oder sagen dann so eine Scheiße und so. Ne? Mhm. Aber es sind halt auch nur Menschen.
Ja,
so.
Ja.
Und wenn es aber permanent an der Tagesordnung ist und wenn du halt jeden Tag einfach so eine Laune hast, ich glaube, dann ist das auch wichtig.
Wenn du schon so überreizt bist und klar, also es gibt Situationen, da verliert vielleicht jeder mal
total
den Faden,
ja.
Aber wenn dich Kleinigkeiten wahrscheinlich aus der Bahn werfen und dich so explodieren lassen, ist...
Oder ständig halt so, ne? Dieses jeden Tag. Also ich glaube, wie gesagt, es gibt immer Phasen, aber wenn man dann halt einfach sieht, okay, ich bin halt nur noch schlecht gelaunt, ich bin nur noch gereizt, ich bin nur noch übermüdet, ist halt schon mal die Frage, wie kann ich mir da so ein bisschen
Signal
Hilfe
wahrscheinlich
suchen.
Ja. Mhm. Ja, richtig spannend. Ja, also wir sind ja recht glücklich, dass wir zum größten Teil recht entspannte Gäste bei uns haben. Aber klar, das bleibt nie aus. Was ich immer dazu sagen muss, beim Familienurlaub ist wahrscheinlich das Schönste, dass immer wieder mal ein Kind schreit und weint und irgendwie auch mal vielleicht geschimpft werden muss.
Und nicht das eigene
ist. Genau, aber solange es nicht das eigene ist, kann man immer nur gut entspannen. Du hast ja selbst jetzt 2 Kinder. Eins ist nur ein bisschen kleiner, hast du gesagt. Genau, andere ist ein bisschen größer. Wie war für dich so die Zeit vom Mama werden? Du hast vorhin gesagt, du bist ein bisschen später dann erst Mama geworden oder nachdem das Ganze dann auch passiert ist. Hat dir wahrscheinlich auch eine gute Ruhe schon gegeben, du hattest einfach schon viel Zeit oder hast mit dir selber schon viel gearbeitet, sodass du wahrscheinlich weißt, was deine Erwartungen vom Leben sind und bist so bestens vorbereitet, das an die Kinder weiterzugeben. Wie war es für dich dann wirklich, als du Kinder hattest und wie bist du jetzt selbst als Mama? Bist du schon so, ich würde mir dich jetzt als sehr ausgeglichen und ruhig vorstellen, aber du hast gesagt, auch du bist es nicht immer. Wie würdest du dich da selbst einschätzen?
Ich glaube, ich bin nicht so ein ruhiger Mensch so an sich. Ich glaube, ich arbeite da schon so ein bisschen an mir, aber ich glaube, ich spreche halt sehr viel. Ich spreche eher sehr schnell. Ich bin eher so ein aufgeweckter Mensch. So bin ich halt auch mit meinen Kindern. Ich bin halt eher die mit denen rausgeht, auf den Spielplatz oder irgendwo hin. Ich
muss auch Action mag.
Ja, ich möchte halt immer raus. Ich will an die Sonne. Ich will irgendwie unter Menschen so. Mein Mann ist eher ein bisschen anders. Das ist dann auch ganz gut. Der will dann eher mal ein bisschen ruhig machen. Mhm. Also ich glaube, ich bin halt eher so eine Action-Mama.
Ein Lebemensch.
Genau, und ich versuche, natürlich werde ich auch laut und gereizt, aber ich versuche halt auch Verständnis so für Gefühle von meinen Kindern zu haben und versuche halt auch viel zu loben, wenn was gut ist und viel zu erklären, dass die halt einfach verstehen. Genau, dass die halt einfach verstehen, okay, warum war das jetzt gut, warum war das jetzt schlecht, wie fühle ich mich, wie fühlen sich dann die anderen? Das ist mir auch immer wichtig so, weil mein Sohn natürlich auch bisschen auf dem Ego-Trip war, wie jedes Kind. Und jetzt auch mit seiner Schwester, ne, dieses ich will zuerst und ich will dies, so, dass halt andere Leute auch sich was wünschen und nicht immer nur er. Mhm. Aber dass er halt sich auch mal was wünschen darf. Also so die Balance zu finden zwischen wir vernachlässigen kein Kind. Aber es ist halt auch nicht so, weil ich sag dann auch immer, wenn man halt auch Freunde finden will, die finden es halt auch nicht so toll, wenn man nicht teilt, wenn man immer sagt ich, wenn man nicht an die denkt und so, ne? Also man tut sich ja da selber auch nichts Gutes. Also
du versuchst ja schon diese Werte so.
Genau, und halt einfach viel zu erklären. Und aber wie gesagt, mir brennt auch mal die Zündschnur durch. Ich versuche halt nicht, mich da vorher abzuholen. Was mir halt meistens gelingt, was ein bisschen schwierig im Moment halt auch ist, ist mit dem Handy, weil ich halt auch ganz viel mit dem Handy arbeite, weil meine Kleine ja noch nicht in Betreuung ist. Mhm. Und das merke ich aber, da bin ich schon immer dankbar drüber. Okay, ich weiß, ich habe das jetzt wieder die ganze Zeit in der Hand, weil ich irgendwelche E-Mails beantworte, während irgendwer spielt. Was mir dann wieder leid tut, weil ich das eigentlich schon immer bewusster, ne, dann Zeit mit den Kindern haben will. Aber ja, ich glaube, ich bin im Endeffekt auch so wie jeder andere Mensch auch.
Vermutlich, klar. Es bleibt wahrscheinlich nicht aus. Aber das ist doch schön, einfach viel zu sprechen und den Kindern einfach diese gewissen Werte schon mal mitzugeben für den eigenen Weg. Ja, liebe Christina, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Aber was wir noch mitgebracht haben, ist eine Frage von unserem Vorgängergast. Die darf ich dir jetzt einmal kurz abspielen. Du darfst dir in der Zwischenzeit schon mal eine Frage für den nächsten Gast
ohne überlegen. Dass ich weiß, wer der Gast ist?
Ohne dass du weißt, wer der Nächste ist, genau.
Okay.
Ich spiele dir jetzt mal die Frage von Caro und Paul ab. Caro und Paul waren letztes Monat bei uns. Wir waren damals im Dachsteinkönig vom Melux Resort.
Sind die von Daddy Channel?
Ja, genau.
Ah. Daddy Channel. Kennst du sogar? Den Folge. Ich finde die ganz witzig.
Ja, spitzenmäßig.
Ja, cool.
Dann ist es ja wie für dich gemacht. Und geht schon fast ein bisschen ins, ich würde mal sagen, Psychologische.
Ich finde ja immer spannend die Frage, wenn du ein Tier sein könntest, welches möchtest du sein und warum?
Die Frage ist sehr gut.
Tier. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du und warum?
Also so vom Gefühl wäre ich wahrscheinlich so am ehesten gerne sowas wie ein Hund, so, weil das halt natürlich dem Menschen am nächsten ist, weil Hunde halt auch kuscheln und wo man das Gefühl hat, ja, der ist irgendwie so dem Mensch am nächsten. Aber was ich tatsächlich auf dem Weg hierher gelesen habe im Auto, ist, dass Pferde so eine total, und da geht schon wieder ins Spirituelle, aber das fand ich irgendwie spannend, also ich finde das Thema schon spannend, so eine Gabe haben, Menschen so zu verstehen, auch kranke Menschen, und dass sie immer mit ihrer Schnauze, also ich habe mit Pferden eigentlich überhaupt nichts zu tun, ich bin auch nicht
geritten. Ich auch nicht.
Aber ich fand das spannend, dass die damit entweder den Gesicht irgendwie ablecken oder die Schnauze so auf die Brust legen oder dass die dann intuitiv so Sachen machen.
Fühlen sich gut an dann.
Und das fand ich total abgefahren. Und dann haben auch viele Leute dann, das war so ein Video und viele haben drunter geschrieben, ja, bei mir war das auch so, als ich die und die Krankheit hatte, kam irgend so ein Pferd auf mich zu und das war so ein schöner Moment für mich. Und dann dachte ich echt so, cool eigentlich auch, wenn man so ein Tier wäre. Da würde man natürlich auch wieder helfen.
Ja,
dann würde ich
sowas
machen, wie ich jetzt mache.
So schließt sich der Kreis wieder. Genau. Also, die liebe Christina Hillesheim wäre gerne ein Pferd im nächsten Leben. Ja, dann darfst du noch eine Frage an den nächsten Gast stellen.
Ich glaube, ich würde so ein bisschen aus meiner Geschichte auch eine Frage stellen. Was war denn das Schlimmste oder Schwerste, was dir in deinem Leben passiert ist und was hast du daraus gelernt?
Mega. Ja, dann würde ich sagen, mit dieser schönen Abschlussfrage schließen wir dann unsere heutige Podcast-Aufnahme. Vielen lieben Dank, dass du da warst. War mega, mega spannend, über dieses Thema auch einfach mehr zu erfahren. Ich denke, es muss noch viel mehr nach draußen getragen werden, alles, was du heute gesagt hast. Einfach, dass man mit sich selbst noch mal ein bisschen mehr arbeitet oder an sich selbst arbeitet, um vielleicht nie dort zu landen, wo du mal warst, aber eben wenn es zu so einer Situation kommt, einfach auch noch stärker rauszugehen und das Beste draus zu machen oder sowas Großartiges draus zu machen. Viel Erfolg schon mal mit dem neuen Buch, viel Erfolg weiterhin. Wir sind gespannt, halte uns am Laufenden
Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann zu Part 2. Wir sind ganz gespannt, wie es weitergeht bei dir.
Vielen Dank.
Chaos und Kekse, der Familux-Podcast.